Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Nahezu jede Fabrik arbeitet heute mit BI-Tools. Power BI, Click, Tableau, Dashboards gibt es überall. Und trotzdem bleibt oft das Gefühl, viele Dashboards sehen zwar gut aus, helfen aber im Alltag wenig. Die Zahlen stimmen nicht, es wird nicht damit gearbeitet und Entscheidungen werden eher nach Bauchgefühl getroffen. Genau darüber spreche ich heute mit Kai-Uwe Stahl, einem der BI-Experten im deutschsprachigen Raum. Kennengelernt habe ich ihn über LinkedIn. Seine Serie 100 Power BI-Tipps für echte Macher hat mir gezeigt, wie praxisnah er arbeitet. Wir sprechen darüber, wann bei einem BI-Dashboard wirklich das Herz aufgeht und warum man nicht mit Daten, sondern mit Fragen starten sollte. Außerdem geht es darum, wo die Grenzen der BI-Reports liegen und warum ein One-Fits-All-Ansatz selten funktioniert. Kai erklärt uns das mit starken Bildern, zum Beispiel mit dem Pinguin als analytischer Deep Dive und dem Adler als Management-Überblick. Eine Folge für alle, die BI-Tools wirksam nutzen wollen, am Shopfloor, in der Führung und im gesamten Unternehmen. Viel Spaß! Herzlich willkommen! Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann. Hi Kai, herzlich willkommen im Podcast Factory 21.
Ja, hi Lukas, schön hier zu sein.
Ja, wie es der Zufall so will, ich habe dich auf LinkedIn kennengelernt. Und zwar, weil du zu einem Thema gepostet hast, was mich zu dem Zeitpunkt extrem beschäftigt hat. Und das waren Power BI Reports. Und du hast in der Woche einen Post abgesetzt, 100 Power BI Tipps für echte Macher. Dann habe ich mir die angeschaut. Normalerweise muss ich ja sagen, auf LinkedIn steht ja schon auch viel Stuss und man scrollt immer nur so drüber und dann habe ich gedacht, hey, warte mal, das erinnert mich sehr, sehr stark an eine Kundendiskussion, die ich in der Woche hatte und irgendwie hatte derjenige Ansprechpartner aus dem BI-Team des Kunden so viele Fragen rund um seinen Power BI-Report, dass ich den durchgegangen bin, dann direkt weitergeschickt habe und so ist der Kontakt mit dir zustande kommen. Freue ich mich sehr, dass wir da eine Podcast-Episode zu machen.
Mega, vor allem, weil wir ja eigentlich so eine gefühlte Nähe haben. Also du kommst ja auch aus Stuttgart oder sitzt Stuttgart-Feigen. Ich komme hier aus Herrenberg. Also wir hätten uns theoretisch ja auch irgendwo in Stuttgart kennenlernen können, aber wir haben es über LinkedIn getan und ist natürlich auch ein Kompliment, dass, sag ich mal, diesen ganzen Content, den man irgendwie ausspielt, das freut einen natürlich auch, dass dann da mal eine Resonanz kommt im Sinne von ich habe es genutzt oder du hast mich dann ja auch angeschrieben und man kann definitiv ja dann auch die Folge mit dir empfehlen in unserem Podcast AI or Die. Da hast du ja auch sehr, sehr spannende Insights gegeben. Also von dem her, ich glaube, Win-Win für alle Seiten.
Ja, sehr, sehr coole Connection. Und es sind 23 Kilometer. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich mal einen kleinen Lauf zu dir rüber mache, aber das ist dann vielleicht an anderer Stelle. Lass uns doch mal einsteigen in Power BI Reports, weil das tatsächlich was ist, was so meiner Erfahrung nach die meisten Produktionen beschäftigt. Wie kann ich denn übergeordnete Daten, sei es aus dem ERP-System, aus unterschiedlichen Quellen zusammenpacken? Und jetzt lass uns vielleicht mal so einsteigen. Du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange mit den BI-Reports. Wie kamst du denn dazu oder wie kommst du denn dazu, dass du dich heute mit AI or Die oder BI or Die, wie dein Podcast ja heißt, beschäftigst und dass du da tiefer eingestiegen bist?
Puh, ich glaube, ich hab jetzt nicht so eine schöne Story, die du damals in meinem Podcast erzählt hast, dass du quasi schon seit Generationen mit diesem Thema am Start bist. Nein, ich glaube, das war tatsächlich ein Stück weit auch zufallsgetrieben, dass ich damals eben in einer Unternehmensberatung begonnen habe, so als Werkstudent neben meiner Masterthesis dann eben zu arbeiten. Und ja, dann ist das irgendwie so, war halt eben dieses Thema BI dort eben ja allgegenwärtig, weil es eben eine Beratung im IT-Umfeld war. Und mein Kollege hat dann, das ist jetzt dann 15, 16 Jahre her, dann eben das erste Buch für uns oder ja, sozusagen von uns sozusagen geschrieben. Visual Business Analytics hieß es damals mit dem Fraunhofer Institut. Damals Professor Dr. Jürgen Kohlhammer auf uns zugekommen und sagt, hey, ihr habt doch so ein bisschen die Praxis, die Theorie, bringen wir das nicht irgendwie zusammen? Also das war sozusagen der Aufschlag für uns dann in dieses Thema einzusteigen, haben wir dann noch so ein paar andere Bücher auch zu diesem ganzen Thema veröffentlicht. Aber ich glaube, es war eher, wie gesagt, der Zufall, der das gewollt hat, dass ich eben in diese Beratung gegangen bin, dass ich dann auch meinen Mitgründer, den Andreas Wiener, kennengelernt habe und wir dann einfach diese Reise angetreten sind. Und sicherlich war für uns auch nochmal eine Begegnung sehr entscheidend. Und das war damals, ich sag mal so, aus dem Controlling-Umfeld ist es sicherlich sehr, sehr bekannt, Professor Rolf Hichert. Und Rolf, der so dieses ganze Thema, ja, wie stelle ich Zahlen, Informationen irgendwo da mit dem jetzt IBCS, International Business Communication Standards. Das war sicherlich auch nochmal sehr, sehr einschneidend für uns. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, jetzt gehen wir raus aus der ursprünglichen Beratung, weil wir es alleine denken, besser zu können. Und zumindest, ja, hat es die letzten 11 Jahre uns getragen.
Cool, erinnert mich auch ein bisschen an meine Geschichte. Ich habe vor über 12 Jahre muss das ja sein, mich auch mit BI-Tools beschäftigt, also irgendwie dann darum ging, in Produktionsoptimierungsprojekten große Datenmengen aufzubereiten, und dann gab es irgendwann den Power BI Designer. Ich habe neulich festgestellt, der sieht heute immer noch sehr, sehr ähnlich aus wie damals, aber ich glaube, unter der Haube ist da in der Zwischenzeit viel passiert. Da wollen wir ja gleich mal so ein bisschen einsteigen, und ich glaube, ich kann ja wahrscheinlich generell sagen, du wirst häufiger Power BI Beispiele wahrscheinlich nennen jetzt heute im Podcast, aber generell kann man das ja auf andere Tools, sei es Click, Tableau und so weiter, übertragen. Also, das vielleicht am Rande, oder?
Naja, definitiv. Also ich glaube, was man absolut sagen kann, die Dinge, die wir jetzt hier auch besprechen, also wenn wir jetzt sagen, wie bauen wir uns ein Dashboard auf, das war uns eigentlich immer wichtig, sehr, sehr toolagnostisch da umzugehen damit, ja. Weil, wie gesagt, es ja in jedem Tool irgendwo funktionieren muss. Wir wollen jetzt nicht irgendwas fordern, was irgendwie nicht praktikabel ist. Und wie gesagt, du hast da ganz, ganz wunderbare Tools genannt, und ich glaube auch eine ganz klare Botschaft hier an dieser Stelle. Ja, an dem Tool wird es, glaube ich, nicht scheitern. Also ich habe da so viele Projekte jetzt eben auch schon gesehen. Ganz, ganz klar, Technologie ist heute nicht mehr das, was vielleicht noch vor einigen Jahren war. Also es wird jetzt nicht mehr ein Projekt, eine Initiative an der Technologie, also zumindest jetzt im BI-Umfeld, dass es daran scheitert, sondern es ist wahrscheinlich eher dann die Vorgehensweise, die fehlende Methodik oder die Menschen sozusagen in diesen Projekten, die das Projekt in uns Gleichgewicht bringen. Aber letztendlich, auch wenn ich jetzt sage, du hast vorhin dieses Beispiel genannt, ich bin im Produktionsumfeld unterwegs und da habe ich, weiß ich nicht, Datenquellen aus dem ERP, ich habe vielleicht Maschinendaten, ich habe vielleicht auch so eine tolle Software, Scalable One, die vielleicht ja dann auch nochmal sozusagen Daten bereitstellt. Ich habe vielleicht auch nochmal CAQ oder irgendwelche Excel sozusagen. Von dem her, das sind ja ganz, ganz viele und breite Daten. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz normaler Situation letztendlich ist. Und dann eben die Frage ist, okay, wie bringe ich das zusammen? Und da ist, wie gesagt, meine ganz klare Botschaft: Das ist heute relativ gut möglich. Da ist die Technologie nicht mehr die Hürde, das zusammenzubringen. Man muss sich halt einfach so ein bisschen die Methodik überlegen, wie man rangeht. Und man kann vielleicht da an der Stelle auch nochmal fragen, ja, ist es denn der natürliche Weg, über die Daten zuerst zu starten, im Sinne von, wie kann ich das überhaupt zusammenfassen? Oder ist es eher, naja, was will ich denn überhaupt mit den Daten oder mit dem dann entstehenden Datenprodukt überhaupt machen? Was will ich daran entscheiden? Für wen ist das? Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Knackpunkt zu sagen, naja, von der Methodik. Es ist immer erst das Natürlichste, ich sammle erstmal alles irgendwie ein, damit ich alles habe am besten, ja. Aber brauche ich denn wirklich alles und brauche ich alles in dieser Tiefe? Weil ich muss es ja nicht haben, damit ich es habe, sondern ich muss es haben, um irgendwie Mehrwerte, bessere Entscheidungen, datengetriebener zu sein. Keine Ahnung, was da eine Motivation alles sein kann. Und nochmal zu Power BI. Power BI brutal sich natürlich auch in diesen Jahren weiterentwickelt. Ich glaube auch für dieses Szenario, viele unterschiedliche heterogene Datentöpfe, ist Power BI extrem gut geeignet sozusagen, die sofort auch zu verbinden. Auch natürlich noch mit Excel, weil jeder, wer irgendwie plant, glaube ich, nutzt irgendwie auch immer noch Excel und hat natürlich dann auch irgendwie eine hohe Akzeptanz. So mein lieber Kollege, der Arthur König, der ja auch sozusagen, sage ich immer so schön, Power BI, Microsoft Fabric auch Fanboy ist, mit dem könnte man natürlich dann stundenlang darüber sprechen, warum das genau das bestmögliche Tool ist. Der hat auch viel Praxisbeispiele. Wir haben viele auch bei Böhringer gemacht, auch im Produktionsumfeld, wo die eben dann genau das getan haben, nämlich diese ganzen Quellen sozusagen zusammengebracht haben, dann eben in Dashboards, in Power BI dann eben auch visualisiert haben. Und ich glaube, da kommt man sehr weit auch mit Power BI. Man muss natürlich dann so ein bisschen überlegen, naja, wie Realtime bin ich denn wirklich? Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie häufig da Diskussion fällt. Wir hören es immer wieder. Ja, near Realtime, dann muss ich natürlich noch mal ein bisschen was draufsetzen. Also dann brauche ich vielleicht noch Azure, dann brauche ich vielleicht ja auch noch ein Data Lake oder ich brauche Fabric jetzt als auch Weiterentwicklung von Microsoft. Da muss ich dann noch mal mehr tun. Aber häufig reicht es ja dann auch, wenn man die Daten irgendwie so auf Minuten- oder Stundenbasis hat. Und da kommt man, glaube ich, schon auch relativ gut, wenn man Minuten, Stunden, wenn diese Rate dann einfach so reicht, auch ganz gut mit Power BI, mit der Modellierung da entsprechend zurecht. Aber ja, wie gesagt, wenn man das noch mal komplexer natürlich diskutieren möchte, wie da die Architektur am besten funktioniert, kann ich dann nur noch mal ein Gespräch mit dem Arthur König empfehlen.
Ja, du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen und die Hauptmessage, was ich so verstanden habe, ist ja, es ist eigentlich weniger eine Toolfrage, sondern eher die Frage vom Ansatz. Also lass uns vielleicht mal einsteigen mit einem Zielbild von einem guten BI-Report. Also wann, du hast ja sicher schon extrem viele in deiner Karriere jetzt soweit gesehen. Also wann geht dir bei einem BI-Report so richtig das Herz auf, wo du sagst, okay, die haben das echt alles richtig gemacht. Also was wäre dann eine typische Situation?
Ich kann dir jetzt eine komplizierte Antwort geben und eine relativ einfache. Die einfachste wäre, mein Herz geht auf, wenn das Dashboard genutzt wird. Weil ein gutes Dashboard ist ein Dashboard, was von seiner Zielgruppe, vielleicht kann man das noch ergänzen, von seiner Zielgruppe genutzt wird. Und das ist es am Ende des Tages. Ist, unterm Strich kannst du sagen, es ist völlig egal, wie es aussieht. Ja, solange es von der Zielgruppe genutzt wird und für diese Zielgruppe Mehrwerte erzielt, ist es ein gutes Dashboard. Und dann sollte jedem, sage ich mal, das Herz aufgehen. Jetzt können wir das natürlich auch noch weiter runterbrechen und noch tiefer beschreiben, aber im Kern ist es das am Ende des Tages.
Dann lass uns doch da mal reingehen. Jetzt möchte ich ein Dashboard aufbauen, vielleicht gerade im Produktionskontext, wo ich in unserem Scalable-Projekten ist es ja oft so, auf der unteren Ebene, ich sag mal so Operator-Ebene, können wir sehr, sehr viel harmonisieren, zusammenbringen, in eine einfache, verständliche Datenbasis zusammenpacken, wo es im BI-Kontext ja immer komplizierter, je weiter nach oben du in der Kaskade gehst, also ich sag mal ab der Abteilungsleiterebene, Werkleiterebene, wo dann auf einmal so die Unternehmensziele mit den Produktionszielen irgendwie zusammenkommen.
Oder noch mehr Politik vielleicht.
Richtig, ja. Sicher auch ein großer Aspekt an der Stelle. Gibt es überhaupt klare Ziele für die Produktion? Ich kenne viele Werkleiter, die da ein bisschen im Nebel gelassen werden. Aber das ist ja sicher ein anderes Thema. Aber lass uns da vielleicht mal so einsteigen. Wie gehe ich denn richtigerweise vor? Weil du hast ja gesagt, es muss zur Zielgruppe passen. Die Zielgruppe muss damit arbeiten. Also muss ich ja irgendwie eine Art Anforderung erstmal definieren oder sagen, okay, was für ein Ziel verfolge ich mit meinem Dashboard? Was ist da so deine Herangehensweise? Wie kann ich sowas möglichst präzise formulieren?
Also ich glaube, was mir da an der Stelle immer wichtig ist, ist sich zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwelche Daten oder ich will irgendwie ein Dashboard haben, sondern sozusagen von der Fragestellung im besten Möglichen zu kommen. Ja? Also solche Leitfragen zu haben, naja, welche Fragen soll das Ding denn überhaupt beantworten? Ja? Mhm. Welche Entscheidungen sollen damit möglich sein? Ja? Wer nutzt denn das, dieses Dashboard überhaupt? Und welche Personen sind da überhaupt wirklich mit im Boot? Und dann natürlich weiterfragen, okay, welche Daten brauchen wir dafür und woher kommen diese Daten wirklich? Aber halt erstmal sozusagen vom Kern zu sagen, naja, es muss ja irgendwie ein Ziel, es muss irgendwie einen Zweck haben. Und was mir dann auch entlang dieses Prozesses immer wichtig ist, ist zu sagen, ich starte nie im Tool, sondern einfach gerne auch auf meiner grünen Wiese. Weil in dem Sinn auf einem Papier, auf einem PowerPoint, auf irgendwie auch, also ich kann auch mit Post-its oder was auch immer arbeiten, aber das eben so ein bisschen aus dieser Technik rauszulösen, weil es oftmals dann einfach auch Hemmnisse bietet. Und ich will ja einfach dann, wie gesagt, so überlegen, hey, für was brauche ich das überhaupt, was ist meine Fragestellung? Und da will ich das natürlich einfach da den Leuten so wenig Hürden wie möglich in den Weg legen. Und dann wirklich diese Anforderungen dann wirklich zu definieren, die sollen im besten Fall auch schon relativ visuell sein. Also wenn ich sozusagen dann diese Anforderungen, wenn ich diese Fragen geklärt habe, versuche ich dann auch sehr, sehr schnell visuell diese Dashboards aufzumalen. Also dass die Leute sich das ganz konkret vorstellen können, wie das dann am Ende des Tages aussieht. Weil man muss ja auch ganz klar sagen, so ein Datenprodukt am Ende des Tages ist ja auch ein echtes Produkt. Ja, also da muss irgendwie auch ein bisschen dran gefeilt werden. Das ist dann auch nicht mit der, wenn es dann live geht, irgendwie fertig, sondern das hat auch irgendwie einen Lebenszyklus, muss mal gereviewt werden, braucht Feedback und so weiter. Das ist vielleicht auch nochmal eine schöne Sache. Also das Endprodukt irgendwie als tatsächliches Produkt zu sehen und dann auch immer wieder zu überlegen, wen nehme ich denn auf diese Reise irgendwie mit? Und wenn wir jetzt sagen, so eben in der Produktion, dann eben ja diese Fachbereiche, die das dann eben nutzen, weil die können normalerweise bestmöglich das formulieren, was sie denn tatsächlich eben auch brauchen. Dann habe ich immer gerne letztendlich die Leute auch aus der IT oder BI oder die das dann potenziell vielleicht auch umsetzen. Also dass ich diese Daten, also dass da nicht direkt irgendwas gefordert wird, was eh nicht möglich ist. Also dass man da auch diesen Realismus drin hat. Im besten Fall habe ich vielleicht nochmal so jemanden, der so das Ganze ein bisschen moderiert. Das war häufig so unsere Rolle, die beiden dann irgendwie so zusammenbringen. Also jetzt Fachbereich und IT. Und dann kann ich natürlich dieses Storytelling etc., was wir dann immer so in diesen Dashboards machen, relativ gut eben dann auch integrieren. Aber von Anfang an die richtigen Leute mit ins Boot holen, klar sozusagen auf die Frage zu fokussieren, erstmal toolunabhängig und dann eben auch möglichst visuell das Ganze zu skizzieren. Und wenn ich so, glaube ich, starte, dann habe ich da schon mal einen sehr, sehr guten Boden, dass es dann auch in die Richtung geht eines Dashboards, was dann wirklich auch am Ende des Tages genutzt wird und damit auch ein gutes Dashboard wird.
Spannend. Ich finde den Punkt interessant, dass du sagst, es muss eigentlich erstmal die richtige Frage mir stellen und dann vielleicht einmal so aus der Entscheidungsbrille denken, dann die Leute einbinden. Dann ist es ja so, ich kenne das ja eigentlich immer so, dass es in einem Unternehmen gibt es dann eine BI-Abteilung oder zumindest mal, ich nenne sie mal BI-Experten, die Dashboards erstellen können. Die sind ja im Regelfall jetzt nicht diejenigen, die am Ende an den Kennzahlen gemessen werden und trotzdem sind die so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil sie machen ja am Ende den Report, wo dann andere Entscheidungen treffen müssen. Also was hast du denn für diese Rolle, die ja durchaus dann typisch ist in den Produktionen, für Tipps, wie man sich da möglichst gut absichern kann, gerade in dieser Anforderungsanalyse, weil ansonsten stehe ich ja später am Shopfloor und dann wird da mein tolles Dashboard gezeigt und dann diskutiert der Abteilungsleiter, warum die Zahlen nicht stimmen oder dass die einfach nicht das abbilden, was er irgendwie im Tagesgeschäft braucht. Also brauche ich ja da irgendwie eine Art Versicherung oder muss da ein paar Dinge berücksichtigen, damit ich genau so eine Situation vermeiden kann.
Also wie gesagt, von dem her, wie wir das immer getan haben oder wie wir das auch weiterempfehlen würden, ist halt einfach zum einen, dass du diese Menschen, die dann ja am Ende die Dashboards auch haben, halt möglichst frühzeitig einbindest in der Anforderungsanalyse oder sag mal, wenn du jetzt an diese Werkleiter oder diese Menschen, die da jetzt ganz, ganz wichtig sind, die kann nie Zeit haben, dann zumindest, sag ich mal, irgendwelche Assistenten oder was auch immer, also an irgendjemanden kommst du ja zumindest dann irgendwie dran, also dass du dann, wir haben ja gesagt, okay, diesen visuellen Prototypen, dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein bisschen so eine Übersetzungstabelle machen, so in dem Sinn, was habe ich da jetzt gezeichnet, was ist diese Kennzahl, wie ist die definiert, je nachdem, das musst du vielleicht dann nochmal zusätzlich nochmal machen, also dass du dann, sag ich mal, zu dem Bildchen auch die richtigen Daten sozusagen dann verbindest. Und dann ist es ja auch nie so, dass ich ein Dashboard jetzt einfach hurra, hurra, es ist plötzlich da, sondern dass das natürlich dann auch nochmal Abstimmungsrunden hat, wo man sagt, okay, hier ist jetzt der gezeichnete Prototyp, man hat den ja dann schon abgestimmt, hier ist noch die Verbindung in Anführungsstrichen zu den Datentöpfen. Jetzt haben wir das mal sozusagen, die ersten Kennzahlen sozusagen live connected mit den Daten, das steht zur Verfügung und dann können die Leute ja dann in dem Sinne auch schon mal Feedback geben und danach erfolgt ja dann wirklich eben erst der tatsächliche Rollout. Das heißt, du hast viele, viele Zwischenstellen, wo dann ja auch nochmal sozusagen dazwischen gerufen werden kann oder wo du dann auch wirklich nochmal in Anführungsstrichen, das haben wir teilweise auch so gehabt, dann okay, jetzt in Anführungsstrichen Signature, in Anführungsstrichen, du hast das Ding gesehen, du hast es so für gut befunden, das sind die Anforderungen, die du genauso definiert hast, das passt für dich so und dann kann man natürlich eben auch schneller entwickeln und was wir in diesem ganzen Weg natürlich dann auch immer sehen, weil wir ja sehr stark so auch aus dieser Frontend- und End-User-Sicht kommen, dass man sich halt auch so ein paar Design-Prinzipien einfach auch mal, ja, hinlegt oder sagt, okay, wir entwickeln nach diesen Prinzipien, also dass dann jeder schon mal weiß, okay, wie wird das Ding ungefähr aussehen, wie ist die Usability dahinter, vielleicht kann man daraus dann auch wieder, weil ich meine, so Dashboards, die sehen irgendwie am Ende des Tages doch immer wieder gleich aus oder sehr viele Muster, die du auch wiederverwerten kannst. Also wenn ich dann natürlich dann so in Richtung Templatisierung auch noch gehe, dann kriege ich es auch noch schneller. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wirklich wertvoller Punkt. Also wir haben auch schon Projekte gemacht, da haben wir ganz, ganz viele Anforderungen aufgenommen und es hat ewig gedauert, bis das dann wirklich, sag ich mal, sichtbar wurde. Also, dass ich dann ein Schichtleiter oder wie auch immer dieses Dashboard hat wirklich anschauen können. Und das ist natürlich auch absolut, schlecht, wenn so viel Zeit von, okay, ich habe jetzt meine Anforderungen definiert, ich habe das Dashboard, ich sehe es schon irgendwie so visuell vor mir und dann wird nicht geliefert. Deswegen halt da Standards zu definieren, zu sagen, okay, wie soll das Ding aussehen, dass man halt auch Sachen einfach wiederverwerten kann und dann einfach sehr, sehr schnell wirklich dann auch in das Dashboard kommt. Deswegen halt eben auch so diese Bereich, wo ich sage, okay, du brauchst einen Fachbereich, du brauchst aber einen OT, um dann eben auch direkt zu sagen, naja, wir können jetzt mit den Daten noch nicht anfangen, weil die sind super schwer einzusammeln und so weiter und so weiter. Aber dass man dann sozusagen direkt dieses Minimal Viable Product gemeinsam eben auch definiert und dann eben auch nicht über Monate spricht, sondern über Wochen, bis das Ding dann dasteht.
Also schnell in diesem Pareto-Denke reinzukommen, was kann ich mit vertretbarem Aufwand erreichen und trotzdem eine einigermaßen passende 80%-Lösung dann aufzubauen, verstehe ich.
Zu 100%. Also diese Perfektion ist der absolute Killer, auch in so einem Dashboard, bringt dir nichts, sondern da halt immer, wie du sagtest, mit diesem Pareto-Prinzip zu starten, ist auf jeden Fall ein Gamechanger.
Das ist das Schöne, in der Produktion denken die meisten so. Also da weiß jeder, dass du auf die 100%-Lösung nie warten oder ewig warten kannst, weil die so schnell nicht eintreten wird. Ich fand auch interessant den Punkt, was du angesprochen hast, eine Art Übersetzungstabelle zu bauen, weil ich oft auch feststelle, dass in so übergeordnete Dashboards Erwartungen gesetzt werden, die gar nicht erfüllen können, so aus Sicht von der Aktualität zum Beispiel. Ich kenne viele Produktionsbetriebe, die haben halt nur einmal am Tag einen Abzug von den ERP-Daten. Also heißt das, deine ganzen BI-Reports, die sind halt nur einmal am Tag aktuell, beziehungsweise beziehen sich heute auf die Daten von gestern. So was muss dir irgendwie bekannt und bewusst sein. Wie würdest du sowas formulieren oder hast du da ein paar Tipps, wie so eine Übersetzungstabelle dann typischerweise aussieht? Weil ich habe jetzt verstanden, genau sowas würde die eigentlich beschreiben. Also so in einfacher Sprache zu zeigen, was kann ein Dashboard, was zeigt es, was kann es aber vielleicht auch nicht auf der anderen Seite.
Gut, ich meine, das ist natürlich ja dann schon in den Anforderungsformulierungen oder dass du es sehr schnell visuell machst, um das dann entsprechend auch zu zeigen. Dadurch, dass man visuell macht, kommen natürlich auch schnell diese Dinge, okay, die Grenzen natürlich auch, gerade wenn du jetzt gewisse Datenlieferungen dann vielleicht nur täglich hast, aber sie dann vielleicht stündlich oder ähnliches brauchst. Und da finde ich, gerade wenn du dann, wie gesagt, wieder mit beiden Seiten, nämlich mit IT und Fachbereich, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen, zusammensitzt, dann kannst du natürlich da auch das wieder platzieren, warum das so genauso schlecht ist oder warum das dann eben nicht weiterhilft. Und da würde ich dann vielleicht auch mal gewisse Bereiche in meinem Dashboard einfach leer lassen und sagen, naja, wenn jetzt der Tagesvergleich den Leuten nichts bringt, dann lasse ich den lieber draußen, als das jetzt reinzumachen, sag ich mal, vielleicht auf dieser Ebene. Und als jetzt, wie gesagt, da jetzt ist es einfach nur zu sagen, ja, okay, haben wir ja, aber bringt nichts, dann würde ich mir dann irgendwie lieber überlegen, okay, vielleicht für welche Zielgruppe bringt es was? Und das sind ja oftmals die gleichen Daten, aber ich kann sie unterschiedlich aufbereiten. Also wenn wir jetzt vielleicht mal so sagen, okay, es gibt irgendwie das Management. Also oder eine Unterscheidung, die möchte ich unbedingt nochmal reinbringen, wenn wir so ein bisschen über Design-Prinzipien, und das ist diese Unterscheidung oder dieser Grundsatz, dieser One-Fits-All-Approach funktioniert leider nicht. Ja, also ich musste mir da immer wieder überlegen, für welche Zielgruppe, für welche Use-Cases will ich das wirklich auf die Straße bringen und natürlich auch der persönliche Ausschluss zu sagen, naja, ich möchte bewusst keine Enten-Dashboards oder diese eierlegenden Wollmilchsäue, wie immer wieder zitiert werden. Weil am Ende des Tages so eine Ente, die kann nichts wirklich gut. Die kann nicht wirklich schwimmen, die kann nicht wirklich laufen.
Ich wollte gerade fragen, was du mit Ente meinst in Bezug auf Dashboards.
Genau, also es ist sozusagen ein Dashboard, was irgendwie vorgibt, alles zu können, aber am Ende nichts wirklich gut kann. Weil es eben
nicht der Wirtschaftsingenieur unter den
Das hast du jetzt gesagt, ja, aber wie gesagt, es ist
ja, genau, als Wirtschaftsingenieur darf ich sowas sagen.
Genau, okay, perfekt. Also sozusagen so diese Geschichte und mindestens, und das haben wir immer wieder gesehen in unseren Projekten, mindestens mal, wenn ich diese Unterscheidung mache zwischen, schreibe mal in dieser blumigen Sprache in Anführungsstrichen, zwischen dem Adler und dem Pinguin. Also dass ich sage, ich habe meine analytischen Dashboards, wo ich explorativ, also der Pinguin, der sehr tief taucht, der sehr analytisch unterwegs ist, der nach neuen Zusammenhängen sucht, vielleicht auch keine konkrete Fragestellung erstmal hat, aber einfach mal sich so von den Daten inspirieren lässt, der dann komplexere Visualisierung hat, einfach komplexeren Content. Der ist auf der einen Seite, der dann analytisch in seinem Pinguin-Dashboard sozusagen in die Tiefe gehen kann und neue Anomalien findet. Und auf der anderen Seite gibt es dann so das Adler-Dashboard, wo ich erstmal so diesen Überblick habe. Also klassisch, wenn ich so mein Netflix vor mir habe, ich habe so ein paar Kacheln, da habe ich so einen ersten Einstieg, dann kann ich die Kachel auswählen, dann kriege ich vielleicht den Trailer, kriege ein paar Zusatzinformationen, bin immer noch visuell unterwegs. Und dann kann ich sozusagen reingehen, mir das Video auswählen und ganz am Ende sogar noch auch den Text, wo dann steht, keine Ahnung, wer hat die Cola geliefert oder was weiß ich was. Ne? Also von dem her sozusagen ist das halt sozusagen maximal intuitiv. Da kannst du sogar einen Manager drauf loslassen, ja. oder du bist, wie gesagt, so in diesem Pinguin, wo du dann vielleicht so als Teamleiter, der dann wirklich die Sachen analysiert, warum funktioniert dies oder jenes jetzt nicht in der Produktion. Und so den Schulterschluss würde ich dann vielleicht sagen, okay, bei den Adlern, da reporten wir Richtung Management, sind dann vielleicht auch diese Kombination, wie kriege ich sozusagen meine Unternehmens-KPIs runtergebrochen auf das, was dann am Ende des Tages auch für die Produktion entscheidend ist. Dann gibt es wahrscheinlich so diese Zwischenstelle, so diese Moderatoren, Teamleiter, die einmal sozusagen mit den Menschen am Shopfloor dann wirklich auch diskutieren und Lösungen finden, aber irgendwie ja auch nach oben reporten müssen. Die haben dann vielleicht eher so ein Pinguin-Dashboard, die dann auch tief analysieren können. Und im besten Fall, wie gesagt, da gehe ich dann vielleicht aber eher wieder Richtung Adler, kommt natürlich vielleicht nicht ganz so viel Interaktivität, dass ich, und das habe ich auch häufig schon gesehen, dass ich dann wirklich Bildschirme auch in der Produktion aufstelle oder mindestens mal in dem Besprechungsraum, wo ich dann auch gewisse Kennzahlen einfach zeige, die dann aber relevant sind, logischerweise. Das sind jetzt nicht mehr die gleichen Kacheln, die wir vielleicht sehen für das Management, aber die dann eben runtergebrochen und wo ich dann halt überlege, okay, da interessieren vielleicht keine ERP-Daten oder was auch immer, sondern da interessiert mich dann, okay, im Vergleich zur letzten Schicht, zur Vorstunde oder was auch immer, um dann sozusagen in der ganzen Organisation diese Affinität für das Thema Daten dann einfach auch zu steigern. Und ich glaube, wenn man da jetzt nicht sagt, okay, wir machen da jetzt One Fits All, im Sinne von, ach, wir haben da tolle ERP-Daten, klatschen wir die einfach mal drauf, auch wenn die jetzt nicht stündlich sind oder was auch immer, bringt irgendwie keinem was. Und dann beginnt es ja wieder so, ja, okay, da ziehe ich mir die Daten, baue nur mein eigenes Dashboard oder. Oder natürlich so wieder die Dinge entstehen, die du irgendwo nicht haben möchtest. Und deswegen so eine Unterscheidung in Adler und Pinguin und diese bewusste Abkehr, wir wollen keine Enten-Dashboards bauen, könnte einfach helfen. Und das so ein bisschen jetzt, wie ich das mal skizziert habe, für Management, dann vielleicht diejenigen, die wirklich aktiv mit den Daten arbeiten, die dann eher so ein Pinguin bekommen und dann auch neue Anomalien finden und dann sozusagen aber auch die Jungs und Mädels, die da am Shopfloor stehen, dass die da auch eine unmittelbare Response haben und dann, sage ich mal, mit diesen Gedanken dann auch in die Diskussion gehen können mit den Teamleitern, wenn sie dann in ihren Teamrunden sind, warum die Sachen funktionieren oder wie man sie vielleicht besser machen könnte.
Das finde ich ein super spannender Gedanke, dass du sagst, lass uns mal aus der Adlersicht schauen. Das wäre für mich auch dann so eine Ergebniskennzahl, also aus jetzt, wie blickt ein Controller auf die Produktion, was macht langfristig unsere Personaleffizienz, unsere Liefertreue, Fehlerkosten, wie auch immer. Und dann zu sagen, okay, das sind, so verstehe ich dich dann auch, und das würde auch ganz gut zu der Erfahrung, die ich gemacht habe, passen, dass man sagt, das sind die Zahlen, die schaue ich mir auf vielleicht ein bisschen höhere Flugebene, aber die schaue ich mir wirklich täglich an. Also ich will mir immer schauen, wie waren die letzten 24 Stunden, wie war der gestrige Tag als Beispiel. Das ist ja typischerweise dann das, was ich im Abweichungsmanagement täglich auf dem Shopfloor dann mache, anzuschauen, wie war denn die Leistung, was habe ich die Ziele erreicht, habe ich sie nicht erreicht, wenn ich sie nicht erreicht habe, an was lag es, kann man ja dann schön interaktiv abbilden. Und der zweite Teil mit dem Pinguin finde ich interessant, weil der geht ja dann eigentlich eher drum in eine detaillierte Fehleranalyse, in die nicht alltägliche, würde ich fast sagen, Auswertung. Und da kann ich ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel standardisieren, wäre meine Frage jetzt an dich, weil ich weiß ja, das wird ja dann ein Datenexperte sein, zum Beispiel irgendein Verfahrensingenieur oder jemand, der sich wirklich detaillierter mit Prozessdaten auseinandersetzt. Also müsste ich ja dem ein anderes Skillset oder ein anderes Tool an die Hand geben, wo er sich vielleicht selber dann auch die Reports zusammenklicken kann, wohingegen so das Adler-Dashboard ja eigentlich sehr standardisiert sein muss, richtig?
Also wir versuchen tatsächlich, ich glaube, du hast nochmal einen dritten Case nochmal aufgemacht, nämlich jemand, der so jetzt à la Data Scientist oder Datenanalyst wirklich auch nochmal komplett selber baut. Aber trotzdem haben wir schon auch den Anspruch, mit dem Pinguin-Dashboard eine hohe Standardisierung zu haben, nämlich dass dieses Ding auch wieder schnell sozusagen gebaut werden kann. Aber dass du natürlich eine höhere Datenaffinität brauchst, wie für das Adler-Dashboard, weil du dich einfach nur durchklickst, weil es komplexere Visualisierungen sind. Aber dass du schon sozusagen da eben, weil komplexere Visualisierung, weil größere Datenmengen, du schon auch, sag ich mal, in einer standardisierten Art und Weise diese Sachen aufbereitest in deinem Pinguin-Dashboard, und jemand, der ein bisschen höhere Affinität hat, also würde ich durchaus dann eben auch so einem Teamleiter, der ja tagtäglich ja auch mit Daten irgendwie arbeitet und Lösungen irgendwie finden muss zu dem, ob es funktioniert oder nicht funktioniert in der Produktion, das ja dann irgendwie auch weitergeben muss. Und deswegen wäre das für mich schon auch noch ein gewisser Standardisierungsgrad, der da auch noch möglich ist. Und dann natürlich gibt es diese ganz kompletten Dinge, wo ich sage so, oh, mir ist jetzt heute aufgefallen, dass, Und da kann man natürlich dann auch mal, wenn man nochmal KI mit ins Spiel bringt und, sagen wir mal, super Daten hat, da ist dann vielleicht auch da noch die Kommunikation, also so wie ich jetzt mit ChatGPT vielleicht spreche, da ist dann vielleicht auch noch so ein Analyst dann wirklich am Start, wo man da, wie gesagt, das dann auch noch machen könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, so ein Pinguin-Dashboard wäre schon auch noch eine Option, wo man sagt, okay, das ist zwar komplexer, deswegen vielleicht jetzt nicht für jeden Manager geeignet, aber trotzdem für die Jungs und Mädels, die da tagtäglich mitarbeiten, kriegst du da, glaube ich, auch noch relativ gut die Sachen ab.
Ah, okay, verstehe. Dann ist, wenn ich das auf meine Scalable-Welt übertrage, dann sind die Pinguin-Dashboards eher das, was wir standardisiert auf der Schicht Operator bis zur Teamleiter-Ebene, das ist eigentlich eine ganz gute Grenze, was du gesagt hast, machen, wo wir auch sehr gute Standards etablieren können, wo es darum geht, gerade für diese, ich erkläre den übergeordneten Ebenen, wie jetzt ein Ergebniskennzahl wie Liefertreue und so weiter zustande kam, erklären kann, nachvollziehbar erklären kann. Und dann übergeordnet habe ich meine Adler-Dashboards, macht Sinn. Und dann sind die Experten-Deep-Dives für den Prozessingenieur sind dann quasi eine dritte Schiene. Da bin ich bei dir.
Genau. Und es ist auch häufig, merkt man auch, es ist häufig gar nicht so krass analytisch immer oder dass man ganz, ganz viele Sondercases hat, sondern, sag mal, wenn man die Daten gut in eine gewisse Struktur oder mit den entsprechenden Visualisierungen dann eben auch darstellt, ja, da kriegt man schon die ein oder anderen Cases einfach abgebildet und die Situation, dass ich dann wirklich komplett andere Fragestellung oder komplett mit diesem Datenset oder mit diesem Dashboard nicht weiterkomme, ist meist gar nicht so hoch. Wobei man natürlich auch sagen muss, und da erinnere ich mich auch noch an ein Projekt bei uns, was wir bei Porsche gemacht haben. Das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt das erste Mal, wo wir so in der Produktion unterwegs waren und wir hatten schon auch Respekt davor zu sagen, naja, Produktion ist schon nochmal was anderes wie jetzt Controlling oder andere Fachbereiche. Und die hatten damals so, keine Ahnung, so riesen Excel-Tapeten, hatten die da irgendwie alle so an die Wand gehängt. Und dann war die Frage, okay, wie kriegen wir das jetzt eben hin? Die haben das zum Beispiel in dem Sinne damals mit ClickSense gemacht. Die haben dann halt eben so ein interaktives Dashboard auch auf ihr iPhone damals eben gebracht. Das heißt, wenn ich dann irgendwie durch die Produktion gelaufen bin, die einzelnen Produktionspunkte und dann halt eben sagen könnte, alles klar, wie sieht es jetzt hier aus? Und dann eben die wichtigsten Kennzahlen eben runtergebrochen. Das war eben das Gleiche. War da damals auch so ein tatsächlich so ein Adler-Dashboard, wo du dann erstmal, okay, die groben Kennzahlen und dann eben weiter runter auch in die Details gehen konntest, um einfach so einen gewissen ersten Eindruck zu bekommen.
Ja, sehr cooles Beispiel. Ich glaube, wir können auch noch viele andere Tipps, du hast ja gesagt, Designprinzipien oder Evergreens, die für diese Dashboards gelten, sprechen. Ja. Hast du noch einen, also ein bisschen Zeit hätten wir noch, also hast du noch neben dieser Unterscheidung Pinguin-Adler, was, glaube ich, definitiv Sinn macht, was ist aus deiner Sicht noch so wichtig, vielleicht gerade Richtung Visualisierung oder optischer Aufbereitung von einem Dashboard, was ich auf jeden Fall beachten sollte?
Ich glaube, wir können mal kurz so von den Designregeln, es ist wahrscheinlich dieses weniger ist mehr, also dass man wirklich sich überlegt, naja, ich will ein Dashboard, ich will mich auf die Zahlen, auf die Daten fokussieren, also da brauche ich jetzt irgendwie nicht so viel Design, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Geschäftsbericht oder irgendwas anderes aufschlage. Also da muss ich mich nicht so sehr austoben, sondern wirklich da die Reduktion, wenige Farben, weiße Hintergründe, ne, sowas, höhere Kontraste, einfach das sozusagen, dass man da sehr, sehr vereinfacht versucht, das die ganze Geschichte darzustellen. Von den Diagrammen, das hast du vorhin ja auch schon so ein Stück weit gesagt, ist dieses Abweichungsdiagramm eigentlich unser größter Freund, weil oftmals werden ja dann irgendwie, ich habe jetzt irgendwie drei Kennzahlen und dann stelle ich die irgendwie so im Zeitverlauf irgendwie dar. Aber warum nicht direkt sozusagen die Abweichung berechnen im Sinne Vergleich zu meinem Referenzwert oder zu meinem Vortageswert oder zu meinem Planwert oder was auch immer ich da als Referenzgröße habe. Das ist meist auch so in Anführungsstrichen nochmal so ein Gamechanger zu sagen, naja, ich zeige direkt das, auf was es ankommt, nämlich diese Abweichungen auf einer Nulllinie, dass ich es untereinander eben vergleichen kann oder natürlich auch strukturell. Also wenn ich jetzt sozusagen, das ist auch vielleicht so eine Sache, wenn ich Zeit mir anschaue, dann vielleicht eher ein Säulendiagramm, wenn ich Struktur, dann eben ein Balkendiagramm, da dann entsprechend noch die Abweichungen dazu. Das hilft meistens immer relativ schnell, die Leute so ein bisschen zu lenken und sagen, okay, auf das Wesentliche. Und eine andere Sache aus dem Aspekt, die ich auch immer wieder so als positiv wahrgenommen habe in den Projekten, ist, eine Tabelle auch nochmal mit visuellen Elementen zu kombinieren. Also, dass man dann von so einer visuellen Tabelle spricht, wo dann vielleicht irgendwie nochmal so kleine zeitliche Verläufe drin sind oder wo ich dann eben auch nochmal die Abweichungsbalken habe. Ich glaube, das sind nochmal Sachen. Ja. Genau, oder Ampeln. Ja. Ja. Also, das sind einfach nochmal so Dinge, die, glaube ich, da ganz, ganz gut helfen. Und insgesamt halt immer wieder zu überlegen, wo kann ich es standardisieren, wo habe ich wiederkehrende Geschichten. Also wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Adler, meinen Pinguin, dann werden das immer wieder ähnliche Dashboards sein. Und ich meine, da hat uns letztendlich Disney schon irgendwie beigebracht, dass man da sehr, sehr viel mit Templates arbeiten kann, damit man diese Geschwindigkeit gewinnt. Und das war für uns immer so dieses Entscheidende, Standards zu setzen, sich diese paar Designregeln mal zu überlegen, damit eben auch der Ersteller, aber auch eben der Empfänger weiß, hey, da kommt irgendwie immer das Gleiche raus, ich kann mich darauf verlassen, ich kriege das in der guten Geschwindigkeit hin. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache in Richtung dieser Templates, in Richtung der Standards da einfach auch nochmal zu denken.
Mhm. Ja, macht absolut Sinn. Ich habe da, kommt mir gerade so ein Beispiel in den Kopf, ein Kunde von uns hat mal diese SQCDP-Dashboards, die kann man bei Inkscape One einbinden und dann quasi tracken im Team, bin ich auf Kurs, bin ich nicht auf Kurs, und da ist ja eigentlich auf der linken Seite immer ein BI-Report. Und er hat gesagt, er will gar keine Diskussionen, also der Operations-Verantwortliche, über die Art der Berechnung, weil es gibt genau einen Report, was mir zum Beispiel die Personaleffizienz berechnet, und dann kann ich über entsprechende Filterkriterien, die ich sogar per URL aufrufen kann, halt dann sicherstellen, dass ich auf das richtige Team und auf die richtige Aggregationsebene den identischen Report runterbreche, und dann habe ich quasi auch aus Maintenance-Sicht da extrem die Komplexität reduziert und ich muss nicht für jedes Team einen eigenen Report bauen.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also alle Diskussionsmöglichkeiten maximal zu reduzieren. Man muss vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Ich glaube, das habe ich ja so ein bisschen auch beschrieben. Aber dann eben keine Design-Diskussion, keine Datenqualitätsdiskussion mehr, sondern einfach nur, wir haben es möglichst einfach dargestellt. Das ist die Qualität, die passt. Es ist mit allen irgendwie so in Anführungsstrichen entgegengezeichnet. Und dann funktioniert es. Und dann ist es halt ja auch nie eine Tool-Frage, sondern es sind die Menschen, es ist dann eher vielleicht noch eine Kulturfrage, also wie nutze ich das Ganze, wie nutze ich das auch in den Meetings, ja, also welche Rituale gebe ich mir dann, dass ich halt auch wirklich aktiv eben damit arbeite, weil jetzt nur irgendwie ein Dashboard zu haben, damit ich ein Dashboard habe, das bringt irgendwie nichts, sondern das dann, wie gesagt, auch in die Meetings eben zu integrieren, dann häufig, wo dann Leute wirklich auch sagen, es ist dann nicht mehr so diese Spekulatius, es wird dann irgendwie spekuliert, sondern es ist dann wirklich, okay, wir gucken doch direkt jetzt in den Zahlen rein, wir sehen, okay, wie ist die Abweichung zur Vorstunde, zum Vortag, zu ne, was auch immer, und dann kann man ja runtergehen, dann ist es dann irgendwie wieder weiter aufgebrochen, dann sieht man, keine Ahnung, die entsprechenden Produktionslinien oder ne, was auch immer für Dimensionen dann eben darunter sind, um dann eben wieder weitere Details dazu zu bekommen, wo man sich dann wirklich auch in so einem Meeting langhangeln kann und eben nicht dieses, ja, wir diskutieren da nur so rein aus dem Bauch raus.
Ja, schöner Tipp. Du hast gesagt, du hast die ganzen Themen auch in einem Buch zusammengefasst, was wir natürlich in die Shownotes verlinken. Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zum Abschluss sagen, was da denjenigen erwartet, der sich mit dem Buch beschäftigt.
Also prinzipiell einfach nochmal detaillierter, das, was ich jetzt hier auch so ein Stück weit besprochen habe. Also beginnend bei den Design-Aspekten. Was muss ich machen? Was sind denn überhaupt Dashboard-Typen? Adler, Pinguin habe ich schon mal anskizziert. Dann eben sehr, sehr viele Beispiele auch, die wir dann in den letzten 15 Jahren, ich glaube, wir haben ungefähr 230 unterschiedliche Unternehmen gesehen. Also schon, sage ich mal, für ein Unternehmen jetzt unserer Größe sind es sicherlich schon ein paar gewesen. Und dann eben aber auch dieses ganze Enablement, also wie kriege ich das dann tatsächlich eben auch in die Organisation rein? Wir haben mal so ein bisschen hier über das Prototyping gesprochen, über den Anforderungsprozess. Und dann gibt es eben auch nochmal so ein paar Beispiele. Der Arthur ist dann auch nochmal drin zu Thema Fabric. Also wenn ich da dann einfach auch nochmal, ja, Near-Real-Time-Anforderungen oder ähnliches habe, kann man dann auch nochmal da gehen. Also es gibt auch nochmal so ein paar AI-or-Die-Friends, also Name des Buchs, AI or Die. Und das ist, geht eben zum Thema Dashboarding und AI Analytics. Und ein bisschen ein Ausblick natürlich dann auch noch, was KI in welcher Art und Weise uns da unterstützen kann. Und das, wie gesagt, kann man sich gerne kostenlos herunterladen. kaiuwestahl.com.
Wir packen es in die Show Notes auf jeden Fall. Ich hab gelernt, dass URLs diktieren im Podcast immer ein bisschen schwierig ist.
Ja, deswegen versuche ich es so am einfachsten zu sagen, habe ich extra meinen Namen genommen, weil ich sage, okay, aber der kann natürlich auch komplett falsch geschrieben werden.
Ja, coole Sache. Unsere Abschlussfrage, Kai, ist immer folgende. Wenn ich jetzt Produktionsverantwortlicher bin und sagen, können Sie mal wirklich in die Rolle von einem BI-Experten für Manufacturing versetzen? Und ich habe jetzt den Podcast zugehört, finde es eigentlich ganz spannend, was der Kai so erzählt hat. Was ist denn so ein Abschlusstipp, den du geben kannst? An was sollte ich denn morgen arbeiten, um meine BI-Reports zu optimieren?
Boah, ist eine, eine sehr, sehr schwere Frage auch. Erstmal glaube ich, würde sagen, es ist nicht Rocket Science, also es ist keine Riesenhürde. Wenn ich wirklich unmittelbaren Erfolg, dann ist meist diese ganze Sache das Design, also Form schafft Inhalt, also dass ich mir da einfach mal überlege und da kann ich natürlich auch so ein Momentum schaffen, in dem Sinne, alles klar, ich versuche jetzt einfach mal den Design-Aspekt also rauszunehmen, also dieses weniger ist mehr und wenn ich dann noch ein bisschen diese Unterscheidung mache, wo bin ich analytisch unterwegs, wo bin ich eher geführt, Adler unterwegs. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die sind relativ schnell erkennbar. Also erstmal die Optik ist vielleicht ein bisschen reduzierter, fällt dann auf. Und wenn ich dann so ein bisschen noch diese Zielgruppengenauigkeit reinbringe, okay, jemand, der mehr analysieren möchte, bekommt eher den Pinguin hingestellt und jemanden, der jetzt schnell einen Überblick haben möchte, der kriegt dann eher das Adler-Dashboard hingestellt. Diese Unterscheidung hilft natürlich extrem und sonst sind es oftmals eben auch so ganz, ganz kleine Dinge, mal darüber zu sprechen, was die Anforderungen sind und dann, glaube ich, kommt man da zu guten Ergebnissen.
Sehr spannend. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, Kai.
Ganz, ganz lieben Dank, Lukas, dass ich hier sein durfte, dass du auch bei uns im Podcast warst, da auch spannende Insights geteilt hat. Vielleicht können wir es auch nochmal hier mit reinbauen, weil ich glaube, der Lukas ist ja auch ein sehr, sehr, sehr großer Experte zu diesem ganzen Thema Manufacturing und hat eine coole Software und da haben wir eben auch noch ein bisschen immer im Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.